zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornitz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing, Spieltag Nummer 14. Und der FC Schalke 04 ist wieder an der Tabellenspitze. Unglaublich, aber wahr, man schlägt den bisherigen Primus SC Paderborn mit 2:1 und schafft es, gerade das Offensivspiel der Paderborner gut einzudämmen. Also da nochmal Respekt, hätte ich wirklich nicht gedacht, aber die Schalker bockstark. Dazu Hannover 96, die auch wieder richtig dick im Aufstiegsgeschäft sind. Hertha BSC Berlin pirscht sich von hinten an. Elversberg, Darmstadt natürlich immer im Verfolgerfeld. Und auch im Abstiegskampf gibt es jetzt ordentlich Bewegung. Magdeburg siegt, Braunschweig siegt, Dresden siegt. Wohingegen dann Düsseldorf und Fürth erneut patzen und verlieren und damit sich immer weiter unten rein buxieren. Leute, ihr merkt also wieder, das gesamte Paket, die ganze Gladiatur der zweiten Liga ist an diesem Spieltag wieder zusammengekommen, vereint worden. Wir haben also erneut super interessante und enge Spiele gehabt. Aber dann gab es auch die Partie in Hannover 96 gegen den Karlsruher SC. Und Christian Titz, es gab ja zwischenzeitlich mal so eine kleine Down-Phase nach einem brutalen Saisonstart. Eigentlich denkt man, das ist ja andersrum, komplett neue Truppe, denn dass du dich am Anfang vielleicht ein bisschen schwer tust. Nicht so bei Christian Titz und seiner Mannschaft, da ist immer alles etwas anders. Mittlerweile hat man sich aber wieder gefangen und auch aus der Not eine Tugend gemacht. Weil Neubauer, der Linksverteidiger, ja lange ausgefallen. Dafür dann Collier Odenne, eigentlich offensiver Flügelspieler. Jetzt auf der linken Schiene, fühlt sich da unglaublich wohl das Eigengewächs. Passt perfekt hin. Vorne Kellmann, man hat ja lange auch mal mit so einer falschen Neun gespielt. Und Kellmann dann als Joker, der hat sich jetzt auch festgespielt. Und ist einfach so eine kleine Sau im 16er. Ich muss es einfach mal so deutlich sagen auf gut Deutsch. Der ist so ein Schlitzohr im 16er. Du musst ihn einfach nur im 16er anspielen und du weißt, Gefahr entsteht sofort. Da ist direkt auch dieser Instinkt einfach da, diese Schlitzohrigkeit, die ich bereits vorhin erwähnt habe, den Ball, egal aus welchem Winkel, irgendwie immer aufs Tor zu bringen. Bedeutet natürlich auch, wenn er im 16er an den Ball kommt, wird er auch von mehreren Spielern dann gleichzeitig attackiert und dadurch entstehen dann auch Räume für seine Nebenleute, wie ein Bunu, wie ein Jokota, aber auch die Schienenspieler Matsuda und Odenne, die dann gerne mal in den 16er mit hineinstoßen, sodass dann die Box, wie ich so gerne nenne, geflutet wird, der Druck maximal wird und dadurch dann auch diese Torgefahr entsteht. Aber zusätzlich spielt man auch aus der Tiefe heraus immer wieder gute Chipbälle, ein Kili, Leopold, das sind sowas wie Quarterbacks nenne ich sie gerne, die aus der Tiefe heraus dann die Bälle über die letzte Verteidigungslinie des Gegners spielen und so dann auch Tiefe mit in das Spiel bringen. Dazu hat man dann noch immer wieder unterschiedliche Spielphasen. Mal spielt man sehr vertikal, macht das Spiel breit, mal viel Kurzpassspiel auf engem Raum. Also auch diese Variabilität unter Christian Titz gefällt mir sehr gut. Und dann ist man auf so einem Gegner wie den Karlsruher SC getroffen, der an guten Tagen jeden schlagen kann. Aber wenn er dann auch nur ein paar Prozente fehlen bei der Truppe von Christian Eichner, dann wird es auch für diese Mannschaft sehr schwierig. Vor allem, wenn dann ihr bester Spieler Marvin Wanicek, der Kapitän, komplett aus dem Spiel genommen wird. Der Kreativkopf, der die Angriffe antreibt und vorbereitet, initiiert. Wenn der dann komplett aus dem Spiel genommen wird von dann einem Matsuda, von einem Jokota und dann auch immer mal wieder Leopold, der zur Unterstützung mit auf die rechte Seite, also auf die rechte Defensivseite der 96, auf die linke Offensivseite des KSC mitgeht. Dadurch, ja, ist kein Platz für Vanicek da, um dann auch diese gefährlichen Bälle in den 16er hineinzuschlagen. So. Und wenn du dann auch noch so clever verteidigst und kaum Standards produzierst für den Gegner, dann hast du gute Chancen, gegen so ein Team in den KSC zu gewinnen. Und selbst wenn du dann auch noch diese Qualität von der Bank bringen kannst, ich meine, Chakrun, Pichler wurden beide eingewechselt, beide Joker-Netz, dazu noch Bundu, du dann einfach, ja, die komplette Breite deines Kaders ausnutzen kannst, du viele Spieler in einem Formhoch hast, dann ist Hannover 96 ein Team, was in dieser zweiten Liga kaum zu stoppen ist. Und wenn der D-Zug einmal rollt, dann überrollt er auch alle. Und deshalb für mich auch ein mehr als verdienter 3:0 Erfolg gegen den Karlsruher SC, die diesmal etwas enttäuschender agiert haben. Und enttäuschend war das Spiel zwischen Schalke 04 und dem SC Paderborn nicht. Es war halt das Spiel erster Paderborn beim Tabellenzweiten Schalke 04. Und wie das oft so ist bei so Spitzenspielen, da wird vorsichtig agiert. Klar, das kommt Schalke auch sehr gelegen. Trotz großer Verletzungssorgen bringt die Truppe, die dann auf dem Platz steht, immer 100%. Und was sie halt super können, ist halt verteidigen, unangenehm sein, den Spielfluss des Gegners stören, mal mit kleinen Fouls zu agieren und dann halt schnell zu kontern und vor allem dann über Standards. Und auch die Einwürfe sind Standards. Anfi Ajay, der diesmal auf der rechten Schiene spielen durfte. Also wenn er einwirft, dann ist das halt wirklich wie ein Freistoß oder wie ein Eckball, weil die Bälle dann halt auch so weit kommen. Und so produziert Schalke dann seine guten Aktionen. Also spielerisch war es jetzt nicht gut, aber, und das ist halt ihre Stärke, sie können den Gegner auf ihr eigenes Niveau runterziehen. Und das haben sie mit dem SC Paderborn geschafft. Es nicht geschafft haben, ihre sonst so spielfreudige Herangehensweise auf den Platz zu bringen. Oder gerade im letzten Drittel war da ein viel Stückwerk. Steffen Tigges, der immer wieder lang angespielt wurde, hatte gegen Katic oft keine Chance im Kopfballduell. Und so sind dann auch die zweiten Bälle immer wieder bei auch Schalke gelandet. Bibia, Bauer, die dann auch eher mal so aus der Tiefe dann in den 16er reinstoßen wollen, haben gar nicht die Chance gehabt, weil Schalke dann halt auch so tief stand, die Räume so eng gemacht hat, dass gar kein Platz war, um überhaupt den Ball irgendwie über die Abwehrkette der Schalker zu bekommen, damit dann halt Bibia oder Mika Bauer mit ihrem Tempo im 16er zu gefährlichen Möglichkeiten kommen. So. Und dann entwickelt sich halt auch eine zähe Partie. Also als neutraler Zuschauer, klar, ist es nicht immer schön anzusehen. Das Beste ist halt auch immer die Stimmung. Und das spürst du natürlich dann auch. Allein, ich glaube, bei keinem Verein machen die Fans so viel aus, was die Leistungsfähigkeit der Mannschaft angeht, wie beim FC Schalke 04. Wenn du spürst, das Publikum ist da, dann merkst du auch, ja, die Mannschaft, jeder Spieler bekommt da nochmal 5-10% mehr drauf. Also die geben dann 105-110% auf den Platz. Und mit ihrer Intensität und dann natürlich auch der individuellen Klasse eines Silla, eines Karaman in der Offensive, können sie dann auch Chancen kreieren. Und was halt auch ein super wichtiger Aspekt ist, sie sind halt resilient. Bedeutet, wenn sie da mal sich ein Gegentor fangen, wie jetzt hier durch den rechten Schienenspieler Lauren Kurda, bleiben sie trotzdem dran und schaffen es dann halt auch mit etwas Spielglück in den richtigen Momenten doch noch die Treffer zu erzielen, wie dann Kenan Karaman, der einen wunderschönen Treffer kurz vor der Halbzeit dann doch noch zum Ausgleich erzielt. Dann geht Schalke mit einem positiven Gefühl in die Halbzeit rein. Die Fans sind da und dann kommt Schalke auch mit einem super Gefühl in die zweite Halbzeit raus, werden mutiger, weil sie halt auch spüren, Paderborn, die können heute nicht viel entgegensetzen. Bedeutet, wir können dann auch mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Und Miron Muslic, der Trainer der Schalke, schafft es dann halt auch, die zweite Reihe stark zu machen, jeden Spieler so heiß zu machen, sein Leistungsmaximum zu bringen, dass ein Brian Lasme letzten Jahre immer viel kritisiert, weil er halt nur Tempo hat, aber sonst keine Ballbehandlung, keinen Abschluss. Der ist jetzt momentan so heiß, er zieht das Bild auch noch den Siegtreffer per Lupfer. Hat gute Aktionen, Finn Porat, der neu reingekommen ist, passt perfekt in die Mannschaft und dann hat auch so Spieler aus der zweiten Mannschaft, wie ein Paul Pöppel. Eigentlich Regionalligaspieler, kommt rein, erledigt seinen Job, solide, weil er halt auch klare Anweisungen bekommt. Und Schalke ist einfach, es ist einfach ein geiles Gefühl. So, ich kenne auch viele Schalke-Fans und wenn es bei Schalke läuft, dann ist es wirklich wie eine richtige Euphoriewelle, die dann getragen wird. Und das finde ich positiv. Klar, im negativen Fall, dann spüren die Spieler das auch. Aber die Mannschaft hat so viel Kredit, auch weil Miron Muslic ein guter Typ ist. Wenn er nur ein guter Typ wäre, würde man sagen, ja gut, er ist nett und guter Typ, aber sportlich eine Null. Aber dadurch, dass er halt auch so erfolgreich ist, dann aber auch parallel noch so nahbar und die Fans dadurch dann auch ja vielleicht auch so indirekt mitnimmt auf dem Weg der Schalker, bleibt das Publikum dann auch mal in schwierigeren Phasen ruhig. Schalke kann, und das jemals mal sagen werde, kann in Ruhe arbeiten, können dadurch jetzt auch wichtige Entscheidungen vielleicht nicht mit dem maximalen Druck treffen. Und so ja, haben sie sich jetzt in den Flow gespielt, sind wieder Tabellenführer und beschreiben den 14. Spieltag. Also schon mehr als ein Drittel der Saison vorbei. Schalke auf 1. Und das zeigt für mich auch, dass sie bis zum Ende oben dran bleiben werden. Aber klar ist auch, falls Schalke wirklich den großen Coup schaffen sollte und mit einem mittelmäßigen bis guten Zweitligakader den Aufstieg schafft in die Bundesliga, dann muss natürlich auch wieder ein großer Umbruch her, weil die Qualität, die Schalke momentan hat, ich glaube nicht, dass sie das auf Erstliganiveau adaptieren können und da braucht es auf sehr, sehr vielen Positionen Neuzugänge und dann natürlich auch wieder eine neue Mannschaft aufzubauen, die alte Hierarchie aufzubrechen. Also ich will die aktuelle Situation nicht schlecht reden, ich denke nur schon mal weiter. Ich glaube, das könnte dann wirklich ein Problem eventuell werden, ob man dann auch diesen Fußball in der Bundesliga so spielen kann, weil ich sehe momentan sehr viele Teams, am Wochenende hat Bremen zum Beispiel gegen Köln gespielt. Beide Mannschaften würden Schalke momentan auseinanderschrauben, spielerisch. Ein Hamburger SV sehe ich deutlich spielerisch über dem FC Schalke. Dafür natürlich Stuttgart. Dann hast du Teams wie Freiburg und natürlich die ganzen Top-Teams. Dortmund, Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig. Die würden auch alle Schalke locker in die Tasche hauen. Und deswegen versteht ihr meinen Punkt? Schalke braucht, also sie sollten den Erfolg genießen, aber auch im Hintergrund dann schon wichtige Entscheidungen treffen, zweigleisig planen und sich auch darauf einstellen, wie können wir im kommenden Sommer, falls wir den Bundesliga-Aufstieg schaffen und wir wahrscheinlich dann wieder einen größeren Umbruch vollziehen müssen, um auch die Qualität zu erhöhen, wie können wir trotzdem ein gutes Binnenklima erhalten und wir gehen natürlich auch mit Rückschlägen um. Beim Miron Muslic geben wir ihm Kredit, weil er uns dann eventuell den Aufstieg in die Bundesliga geschenkt hat und sagen, okay, selbst wenn wir absteigen, er bleibt dann trotzdem unser Trainer oder machen wir als Schalke Dinge und erlassen den Trainer. Spannend, also ich schaue schon sehr in die Zukunft und sage aber auch momentan genießen, genießen, genießen. Das hat Schalke seit Jahren nicht mehr erlebt, dass so eine Euphoriewelle da ist, so ein Erfolgs ja, so richtiger Erfolg da ist. Und deshalb auch an jeden Schalke-Fan, der diesen Podcast hört, herzlichen Glückwunsch. Ja, und an den SC Paderborn, nächste Woche neue Chance. War jetzt mal ein schwächeres Spiel, aber davon sollten sie sich selbst dann auch nicht unterkriegen lassen. Denn sie haben es in dieser Saison schon gezeigt. Sie sind ein sehr, sehr starkes Team. Und ich betone das Wort Team, weil sie auch gut zusammenarbeiten. Und als Kollektiv auch weiter ihren Weg gehen, trotz des Trainerwechsels von Kostniak auf Kettermann läuft es einfach super. Beweist er jetzt schon wieder 29 Punkte nach 14 Spielen. Das ist ein brutal starker Wert. Und deshalb glaube ich auch, dass Paderborn, glaube ich, Schalke 04 bis zum Ende der Saison ganz oben mit dabei sein wird. oben mit dabei ist auch Hertha BSC Berlin. Ja, brutale Überleitung. Die haben ihr nächstes Spiel in der zweiten Liga gewonnen. Wieder zu 0 bei Holstein Kiel. 1-0. Und haben sich jetzt klammheimlich mit 26 Punkten auch auf Rang 6 vorgeschoben. Nur noch 3 Punkte hinter dem zweiten Paderborn. 5 Punkte hinter Schalke. Hertha BSC Berlin ist back on track, baby. Nicht immer schön, aber erfolgreich. Das ist die Devise der Herthaner. Und sie machen es einfach brutal gut. Ich meine, wenn man sich mal die Bilanz der letzten 10 Spiele anguckt, 9 Siege, nur eine Niederlage gegen den VfL Bochum zwischendurch. Aber seitdem Düsseldorf 1-0 geschlagen, Elversberg zu Hause 3-0 geschlagen, Dresden geschlagen, in Lautern gewonnen, zu Hause gegen Braunschweig und jetzt in Kiel. Und das ist auch alles zu 0. So, das zeigt auch, die Defensive ist sattelfest und mit dieser defensiven Stabilität ist Hertha BSC Berlin dann auch eine Truppe, die dann auch ihren Fokus mehr auf die Offensive wieder legen kann, mehr offensive Automatismen auch wieder greifen. Und dadurch, dass jetzt auch so eine Art Stammformation sich gebildet hat, ist auch diese Sicherheit generell da. Die Doppel-6, Kenneth Eichhorn und Paul Seguin, Zweikampf stark, aber auch mit offensiven Akzenten, wechseln sich immer ab. Cousins auf der 10 gefällt mir sehr gut. Und die vertauschten Außenbahnspieler, Rese, der eigentlich auf links spielt, spielt jetzt auf rechts, Winkler, der eigentlich rechts spielt, auf links. Und das gleich mit den Außenverteidigern, dieses Mal Seevolk und Karbovnik, weil Gechter für den ja müden Leister in die Innenverteidigung gerückt ist. Das passt. Ich hätte Stefan Leitl nicht zugetraut. Ich war sehr kritisch mit ihm. Aber er hat mich jetzt vom Gegenteil überzeugt. Er hat mit seiner ruhigen Art es geschafft, die Herthaner-Mannschaft und auch das Umfeld zu beruhigen. Hat analytisch geschaut, was lief gut, was lief nicht so gut, wo sind die Stärken meiner Mannschaft. Und am Ende heißt es ja auch nur, irgendwie aus dieser zweiten Liga rauszukommen, in die Bundesliga aufzusteigen, egal wie. Und Ergebnisfußball, sie sind mittlerweile Ergebnismaschinen geworden, nutzen dann halt ihre spielerische Überlegenheit in gewissen Situationen aus, machen jetzt nicht die ganze Zeit unnötige Tricks, aber wissen, okay, dann ist da halt mal so ein Fabi Riese, der dann mal ja mit Tempo nach innen zieht, mit links dann eine schöne Flanke reinbringt auf den Karbovnik oder einen Schuler, das gleiche Martin Winkler. Also, dass sie dann ruhig spielen und dann auch im richtigen Moment wissen, wann sie ihr Tempo und ihre spielerische Klasse anwenden müssen. Dass die Bank dann halt auch so stark ist. Ich meine, sie können den Sesser bringen, der hat Bundesliga-Erfahrung. Kolbe vergangene Saison auch eine gute Rolle gespielt bei Ulm. Krattenmacher, ein Riesentalent vom FC Bayern München und natürlich Kufnatski, der ja für Düsseldorf in Liga 2 ja schon alles zerschossen hat und jetzt auch den wichtigen Treffer gegen ein ja sehr müde wirkendes Holstein Kiel gemacht hat. Und dass es nur 1-0 ausging, lag weniger am guten Defensivverhalten der Kieler, sondern daran, dass Hertha BSC Berlin ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, mit 80-90% gespielt hat. Erstmal geguckt haben, was bietet Kiel an? Nicht viel. So, dass dann die Herthaner auch ihre Kräfte ein bisschen sparen konnten für den anstehenden DFB-Pokal in dieser Woche. Nicht 100% aufs Gaspedal drücken mussten. Weil Kiel, ja, die sind für mich ein richtiges Mittelfeldteam in dieser zweiten Liga. Meistens Bieder. Vergangene Saison haben sie mich offensiv auch gut überzeugt. Aber jetzt in der Zweitligasaison haben sie die gleiche Punkteausbeute wie zum vergangenen Zeitpunkt der Bundesliga-Saison. Das liegt weniger an der guten Bundesliga-Saison, sondern eher an der eher schwächeren Zweitligasaison. Aber das haben Absteiger aus der Bundesliga ja oft, dass sie erstmal wieder Zeit brauchen, um in dieser Liga anzukommen. Sind da natürlich auch in vielen Partien Favorit. Und das ist natürlich eine Rolle, die Kiel so nicht gut kennt und auch nicht so gut kann. Vor allem dann auch durch den großen Umbruch nach dem Abstieg müssen die erstmal wieder neue Rollen und Automatismen bilden. Das hat Marcel Rappe noch nicht geschafft. Ich sehe jetzt noch nicht die große Gefahr für Kiel, dass sie direkt durchgereicht werden. Dafür sehe ich den Kader zu stark. Aber es sind halt auch nur 2 Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Also die Gefahr ist da. Ich glaube aber, dass in Kiel so viel Ruhe herrscht und so viel auch Weitblick, dass sie wissen, dass mit Rapp der richtige Trainer am richtigen Ort ist und dass sie noch qua auch ihrer individuellen Qualität noch die nötigen Punkte einsammeln werden. Ja, nötige Punkte einsammeln. Das muss eigentlich auch die Spielvereinigung Greuther Fürth unter Thomas Kleine erneut ein Offenbarungseid zu Hause gegen den VfL Bochum. Nach 17 Minuten stand es ja schon 3:0 für die Gäste. Und ja, die Spielvereinigung Greuther Fürth, da muss ich echt sagen, da weiß ich auch nicht mehr. Also mir fehlen da wirklich die Worte. Ja, Thomas Kleine für mich ähnliches Ding wie Jan Siewert vergangene Saison. Er hat für mich auch einfach nicht die Ausstrahlung. Für mich muss ein Trainer auch eine gewisse Ausstrahlung nach außen haben, so ein gewisses, ja, ich wehre mich, ich stelle mich auch vor die Mannschaft, so eine Art, ja, Schutzschild, so der ganze mediale Fokus nur auf mich, sodass meine Mannschaft in Ruhe arbeiten kann. Und das sehe ich bei Thomas Kleine einfach gar nicht. Also fußballerisch oder Fußballsachverstand würde ich ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Dafür war er auch als Spieler zu erfolgreich. Wie gesagt, Bundesliga und zweite Liga gespielt. Das ist natürlich schon ein Erfahrungsschatz, den du weitergeben kannst. Aber ich weiß nicht, also ich kenne mich jetzt in dem Binnenleben der Mannschaft nicht aus. Ich bin nicht beim Training mit dabei. Aber für mich scheint es so, als könnte er seine Idee nicht richtig vermitteln und das Potenzial der Spieler nicht richtig auf den Platz bringen. Symptomatisch, dafür habe ich natürlich den Satz, den auch provokanten Satz mir ausgedacht, von dem linken Schienenspieler Aaron Keller. Ich bin ein Talent, holt mich hier raus. Weil für mich ist Aaron Keller, auch letztes Mal bei Ulm, ein schneller Außenbahnspieler gewesen, mit einer starken Technik, ausgebildet hier beim Deutschen Fußballinternat und bei der Spielvereinigung Unterhaching. Und da wird natürlich auch viel auf den spielerischen Aspekt Wert gelegt. Und Fürth war ja auch lange für junge Talente, die schön Offensivfußball spielen wollten. Die perfekte Anlaufstelle. Mittlerweile einfach nur ein biederer Auftritt der Mannschaft. Führungsspieler wie Klaus, Gotha, Green, Zieheis gehen nicht voran, hadern selbst mit ihren Leistungen. Und die ganze taktische Herangehensweise, boah, einfach nur grässlich anzuschauen. Die Abstände zwischen der letzten Reihe passt nicht. Nach vorne kaum offensive Impulse, Schnitzer. Dann hatten wir schon den Torwartwechsel, was natürlich auch oft so ein Verzweiflungsakt ist. Ich würde Keeper Schlieg, der bei RB Leipzig eine gute Torhüterausbildung genossen hat, jetzt nicht die Qualität absprechen. Auch er hat sich aber dann anstecken lassen von seinen Vorderleuten. Und der VfL Bochum, wer hat das gemacht? Vor allen Dingen über Standards. Und das ist natürlich immer ganz billig, wenn du über Standards Gegentreffer kassierst, weil das kannst du trainieren. Das ist die mit am einfachsten zu verteidigende Situation. Aber kriegen dann Patsch-Patsch von Ibrahima Sissoko, den defensiven Mittelfeldspieler, 2 Dinger reingehauen. Da macht natürlich noch ein Philipp Hofmann einen Treffer, der, ja, groß ist, klar, wuchtig ist, aber der technisch jetzt nicht der Beste ist. Aber selbst der sah gegen eine Fürther-Mannschaft aus wie ein filigraner, technisch starker Mittelstürmer. So. Und wenn man sich diesen Kontrast dann anguckt, boah. Und ihr merkt schon, ich rede mich gerade auch in Rage, weil ich wütend bin, weil ich das Potenzial auch sehe. Das ist ein Umfeld, eigentlich ein ruhiges Umfeld, wo du dich super entwickeln kannst. Wie gesagt, wenig Medienlandschaft. Du hast trotzdem da meistens einmal oder zweimal im Jahr das Derby gegen den 1. FC Nürnberg, was dann die Leute elektrisiert. Meistens spielst du ja auch offensiv einen guten Fußball, aber was die letzten Jahre seit dem letzten Bundesliga-Abstieg passiert ist und dem Abgang von Stefan Leitl in Fürth, ist einfach nur schlecht. Die Transfers zünden nicht. Zia ist als erfahrener Mann geholt. Soll Stabilität in die Defensive bringen? Macht er nicht. Aaron Keller? Da würde ich sagen, in einer funktionierenden Mannschaft, ist das eine absolute Waffe auf der linken Seite. Dann hast du mit Lukas Reich ein großes Talent, aber auch der braucht Unterstützung. Und dann war es das ja eigentlich schon. Klar, du hast noch ein paar andere Talente geholt, die aber gar nicht stattfinden, weil du keine Achse hast, die vorangeht bei den Füttern. Und die Trainerentscheidung, Thomas Kleine, wie gesagt, der Mann muss entlassen werden. Weil ich sage euch ganz ehrlich, die Spielvereinigung Greuther Fürth ist in allerhöchster Gefahr. Und da muss es jetzt auch personell wieder Änderungen geben. Und das nicht, um zu sagen, ja gut, der Trainer ist an allem schuld. Nein, ist nicht an allem schuld. Aber er ist dann halt am Ende der, der den Kopf hinhalten muss. Dann sollte man Klein entlassen, sein Trainerteam sollte entlassen werden. Auch Stefan Fürstner als Sportdirektor ist jetzt kein gutes Zeugnis. Es braucht jetzt Leute. Klar, die verstehen, wie Fürth funktioniert. Alles gut. Die aber vor allen Dingen auch die Erfahrung haben. Und die dann auch mal, ja, du brauchst dann auch mal externe Impulse wieder, die dann mal vielleicht auch gar nicht aus dem Frankenland kommen, sondern von irgendwo anders her, die dann auch mal sagen, okay, ihr habt das immer so gemacht, aber lasst uns das mal ganz anders machen oder lasst uns das mal so machen. Also du brauchst immer von innen her Leute, die Erfahrung haben und dazu dann halt auch externe Leute. So, und diese Mischung fehlt mir bei den Fürthern. Und natürlich Trainer mit Charisma nach außen, der dann auch mal sich vor die Mannschaft stellen kann, der dann halt auch mal den medialen Druck, den zwar sehr gering, aber den medialen Druck in Fürth abfängt. So, ansonsten geht es sehr, sehr schnell in die dritte Liga und alle fragen sich, wie ist das denn plötzlich passiert? Der Kader ist doch eigentlich zu gut. Ja, scheinbar. Aber wenn es nicht auf den Platz gebracht wird, Potenzial haben viele. Ich kann vielen Leuten großes Potenzial attestieren, aber am Ende zählt auch die Leistung auf dem Platz. Und da spreche ich dann vor allem die ganzen Führungsspieler an. Bringt eure Leistung und drumherum können sich dann diese Talente auch entwickeln und Spaß haben. Vor allen Dingen Aaron Keller, weil der Junge, der tut mir richtig leid, wenn er jetzt das zweite Jahr in Folge absteigt, erst mit Ulm und jetzt mit Fürth. Dafür ist der Junge eigentlich zu stark. Das ist für mich kein Spieler, der beim Abstiegskandidaten spielen soll, sondern eins war ganz anders, bei einem Aufstiegskandidaten. Ich sehe bei ihm auch das Bundesliga-Potenzial. Und deshalb sage ich, an Aaron Keller Stelle würde ich sagen, ich bin ein Talent, holt mich hier raus. Oder ich bin zu talentiert, um hier im Abstiegskampf zu spielen. Ich brauche Leute, erfahrene Leute um mich herum, die mir dann auch eine gewisse Sicherheit geben, damit ich mein volles Potenzial ausschöpfen kann. Manche würden sagen, Alibi. Ich sage, er hat einfach vollkommen recht. Einfach. Design dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Ja, und dann sind wir bei Eintracht Braunschweig gegen Kaiserslautern. Und da muss ich jetzt schmunzeln. Denn Freitag kam heraus, dass Marlon Ritter, seinerzeit Spieler des 1. FC Kaiserslautern, zu Trainer Thorsten Lieberknecht gesagt haben soll, ja, können wir vielleicht ein bisschen früher trainieren, weil, dass wir dadurch auch früher nach Braunschweig reisen, weil abends spielt Schalke, würde ich gerne sehen wollen. Sondern hat er den Tabellenführer gesehen am Abend zuvor. Und hat dann gedacht, ja, ich bringe jetzt mal nicht so die hundertprozentige Leistung, genau wie meine Mitspieler, und verliere einfach mal bei einem in dieser Saison ja noch nicht ganz so überzeugenden Eintracht Braunschweig verdient mit 2:0 und bringe selbst kaum offensive Impulse rein als Kapitän. Das ist natürlich dann so ein Boomerang. Wenn du erst so eine Aussage tätigst, ist ja, können wir ein bisschen früher trainieren, ich würde gerne Schalke gucken. Und dann anscheinend die ganze Zeit auch nur Schalke im Kopf hatte, statt sein eigenes Spiel. Und er dann so eine schwache Leistung bringt, genauso wie deine gesamten Teamkollegen. Also da hatte keiner eine richtig gute Form, außer vielleicht Keeper Kral noch. Aber ansonsten war das schon relativ dürftig. Wohingegen Braunschweig, die aggressiv angetreten ist, Yadimchi nach seiner Rotsperre wieder zurück als Mittelstürmer. Und da hast du gemerkt, so als Stoßstürmer, das ist einfach geil, auch für den Christian Conte, weil Yadimchi kann den Ball ablegen oder weiter leiten und dadurch kann Conte dann auch sein Tempo ausspielen, sich mehr auf den Fokus konzentrieren, ja auf die Flügel auszuweichen und die ganze Zeit zentral stehen zu müssen, weil ein zentraler Stürmer ist Conte nicht. Und auch die gesamte Mannschaft, die strotzte wieder voll Selbstbewusstsein. Also Heiner Backhaus hat es unter der Woche geschafft, die nach unten gerichteten Köpfe wieder hochzubekommen. Und von Anfang an hat man Lautern unter Druck gesetzt, frühe Ballgewinne provoziert, sich gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Also die Offensivpower, die Lautern auch letzte Woche noch hatte, kam gar nicht raus. Und dadurch war dann richtig Power da, richtig Energie. Und die Offensive hat super funktioniert. Dadurch, dass, wie gesagt, auch Max Marie, zentraler Mittelfeldspieler neben Florian Flick, immer wieder nach vorne reingeprescht ist, in den 16er sich auch mal was getraut hat, mutig war. Das 1:0 nach Vorlage von Conte dann auch erzielt. Dann musste Braunschweig ja sogar noch einen Nackenschlag hinnehmen, weil Florian Flick sich sehr schwer verletzt hat, sah schlimm aus. Dafür kam dann halt Memo Aydin. Dafür ist dann Johan Gomez, eigentlich rechter Stürmer, in die Zentrale gegangen. Also hat sich mal wieder ein bisschen was taktisch verschoben. Und was passiert dann kurz nach der Halbzeit? Memo Aydin eingewechselt, Flanke, bam, Yadimchi macht die Minute 49, das 2:0. Also auch das, manchmal hast du ja noch als Glück, das Glück als Trainer, dass wenn du auch wechseln musst, du bringst einen Spieler rein, neu rein, der enttäuscht war, dass er nicht von Anfang an spielen durfte. Der kommt aber rein und mit seiner ersten richtigen Aktion bereitet er direkt einen Treffer vor. Also manchmal brauchst du dann auch dieses Glück als Verein, was ja laut Braunschweig da in diesem Fall auch hatte. Und von Lautern, wie gesagt, kam gar nichts. Britain, der Mittelstürmer, kaum in Szene gesetzt. Skite letzte Woche noch, der umjubelte Held, Dreierpacker, kam auch nichts, weil halt auch Lautern defensiv die ganze Zeit beschäftigt war. Das hat Braunschweig gut gemacht, haben sie gut vom eigenen Tor weggehalten, weil sie schon früh gepresst haben, frühe Ballgewinne provoziert haben mit ihren drei Fallen vorne. Heusser, Conti und Yadimchi haben praktisch als erste Verteidiger alles vom eigenen Kasten weggeräumt und selbst dann auch Spaß gehabt, in der Offensive sich durchzukombinieren. In der Hälfte 2, klar zum Ende, hat Braunschweig so ein bisschen auch verwaltet, ist risikoreich, aber Lautern war an diesem Tag einfach unterirdisch und hat es nicht geschafft, die PS auf den Platz zu bringen. Also das nächste Mal vielleicht weniger Schalke gucken oder sich zumindest mehr an ihnen orientieren, was das Ergebnis angeht. Und dafür vielleicht mehr sich wieder auf die eigene Leistung, auf den eigenen Verein konzentrieren. Lieber Marlon Ritter. Und dann springen wir schon in den Sonntag rein. Und da habe ich noch zwei Partien, die ich gerne besprechen möchte mit euch. Zum einen Arminia Bielefeld gegen Preußen Münster, Ostwestfalen Derby. Die Bielefelder spielen bisher eine überragende Saison als Aufsteiger aus der dritten Liga, Rang 11, 17 Punkte nach 13 Spielen vor diesem Spieltag, jetzt halt nach 14 Spieltagen. Gegen Preußen Münster, die zuletzt angenockt waren, Verletzungsprobleme hatten, dann noch Toyota Jojo Schenk, der vergangenes Wochenende die rote Karte kassiert hat. Dafür war dann halt diesmal Morten Behrens im Kasten. Ja, sie mussten viele Ausfälle verkraften und trotzdem schafft es Alexander Ende immer trotzdem noch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen, die die maximale Leistung bringt. und immer zumindest 100% ihr Herz auf dem Platz lassen, um es mal pathetisch zu sagen. Und in diesem Spiel musste noch einen frühen Nackenschlag hinnehmen, Grodowski, der ehemalige Münsteraner, wurde ja vergangenen Winter aussortiert oder hatte nicht genug Spielzeit, ist dann in die dritte Liga gegangen, zu Arminia Bielefeld, fast Pokalsieger gewonnen. Und der macht dann das 1:0 in diesem ja aufgeladenen Ostwestfalen-Derby. Also das ist wirklich hier im Münsterland ein sehr großes Duell. Er spielt an die Führung. Und die war dann aber auch so eine Initialzündung für Preußen Münster. Sind aktiver geworden, haben wieder ihr Kurzpassspiel auf den Platz gebracht. Sehr dominant aufgetreten. Oliver Batista Meyer zusammen mit Joshua Mees hinter Willemsson. Für ordentlich Wirbel gesorgt, auch aus der zweiten Reihe mal mehrere Abschlüsse gezogen, um den Defensivblock, weil Bielefeld ist mal mit Dreierkette aufgetreten, zu überwinden. Und eben jener Oliver Batista Meyer hat dann auch einfach mal seine spielerische Klasse auf den Platz gebracht, erzielt dann per satten Rechtsschuss der Minute 32 das 1:1. Und auch in der Hälfte 2 war er Münster am Drücker, wobei die gefährlicheren Torchancen hatte dann doch Arminia Bielefeld, die zum Ende hin des Spiels immer druckvoller wurden und dann, zack, wie es manchmal so ist, umgedrehtes Momentum, Ter Horst mit einem Ball in die Mitte und Leon Schneider, der Innenverteidiger von Arminia Bielefeld, buxiert den Ball dann oder fälscht den Ball in den eigenen Kasten ab. So dann am Ende durch ein Eigentor der vom Zeitpunkt her glückliche Sieg, Derby-Sieg für Preußen Münster, die damit weiterhin für mich das Überraschungsteam neben Schalke 04 in dieser Saison sind, denn Rang 9 und mit bereits 18 Punkten nach 14 Spielen eine super Bilanz und das vor allen Dingen auch mit Danktrainer Alexander Ende, die ersten, ja, Angsthasenfußball oder eher Außenseiterfußball, defensiv stehen, lange Bälle nach vorne und dann schnell kontern und auf zweite Bälle gehen, ein ballbesitzorientiertes Team gebaut hat, die einfach auch ihre Leistungen bringen. Und Leistung bringt Fortuna Düsseldorf unter Markus Anfang einfach gar nicht mehr. Ja, nach einem kleinen Strohfeuer, nach dem Sieg letzte Woche, jetzt wieder die verdiente Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Und der Blender der Nation, Markus Anfang, er schafft es also, als Rheinländer und als ehemaliger FC-Trainer den rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf vielleicht noch in die dritte Liga zu führen. Weil, ja, letzte Woche noch gut aufgetreten, jetzt wieder ein blutleerer Auftritt gegen ein Dynamo Dresden, was auch heiß war, Thomas Stamm, selbstbewusster war da nach dem Sieg vergangene Woche, jetzt ist man auch wieder mit breiter Brust aufgetreten, hat vor allem über die Außen, über Faber und Rossi Ball wieder ordentlich Druck auf die Fortuna gemacht. Aber die haben einen Kader. Also das Ziel war ja, oben mitzumischen. Und Muslia, Appelkamp, Ioa, Itten, das sind Spieler, die sind offensiv, gehören die zu den Topspielern der zweiten Liga, dazu mit großem Talent von Ajax Amsterdam, Rasmussen, die auch technisch sehr versiert ist. Das sind Jungs, die hast du im Kader. Und was bringen sie auf den Platz davon? Mischt gar nichts an kreativem Input gegen, klar, gut stehende Dresdner. Aber das sind Jungs, die haben eine individuelle Qualität. Die haben teilweise schon Bundesliga gespielt. Bringen sie einfach nicht auf den Platz. Und da muss ich dann auch wirklich den Trainer anzählen. Markus Anfang, also ein Fußballlehrer, ein Fußballfachmann muss es ja schaffen, einer Mannschaft seine Ideen rüberzubringen. Außer natürlich, er hat keine Ideen oder seine Ideen sind einfach nur Scheiße. So. Und das ist, glaube ich, wirklich hier der Fall. Also man kann natürlich vorwerfen, immer nur gegen die Trainer und so. Aber ganz ehrlich, wenn ich als neutraler Zuschauer vom Fernseher ja schon ganz genau den Plan von Fortuna Düsseldorf nach 5 Minuten sehen kann, dann schafft es natürlich so ein Fußballfachmann wie Thomas Mann ja auch locker. Und natürlich auch zu wissen, wie man dagegen dann agiert, nämlich die Außen dicht machen, und dadurch dann auch die Kreativität von einem Reim und Iroa komplett zu eliminieren, weil die Außenverteidiger Kenneth Schmidt und Mohaya sind ja Innenverteidiger, also nicht offensiv orientiert. Dadurch hast du eigentlich schon die komplette Offensive von Düsseldorf abgeschnitten und kannst dich dann selbst mit deinem Kombinationsfußball weiter nach vorne wagen, weil du weißt, die werden auch erst ab der Mittellinie ungefähr pressen, hast also auch genug Zeit, dich dann vorzubereiten, deinen Angriff zu strukturieren, hast die ganze Woche Zeit dafür, dich dann darauf vorzubereiten, wie Düsseldorf spielen wird, weil sie eben genau jede Woche gleich spielen und mit einer gewissen individuellen Qualität, die du dann als Dresden besitzt, und die haben ja alle Zweitliganiveau, die Spieler, die da sind, schaffst du es dann, Fortuna Düsseldorf ganz einfach zu knacken, dass es am Ende sogar noch relativ eng wurde und Rasmussen nach Vorlage von Itten per Kopf noch den Anschlusstreffer erzielt, dass dadurch sogar noch ein bisschen kribbelig wird. Da muss ich sagen, das ist eher eine Kritik an Dresden als ein Lob an Fortuna Düsseldorf, dass sie zwar nicht aufgegeben haben, aber es dann doch eher glücklich war, dass sie da noch zum Anschlusstreffer gekommen sind. Ja, für mich unterirdisch, da gilt fast das gleiche wie bei der Spielverein Greuther Fürth. Wobei ich persönlich ja Klaus Allofs immer noch sehr schätze und als sehr fähigen Mann handelt, wird auch er jetzt als Geschäftsführer Sport schon kritisiert. Und wenn diese Folge rauskommt, kann es sogar sein, dass er schon entlassen ist. Ich nehme das jetzt am Sonntagabend 20 Uhr auf. Kann schon sein, dass Klaus Allofs dann entlassen ist. Wäre natürlich auch brutal, wenn Allofs entlassen wird und Trainer Markus Anfang weiter da wursteln darf. Ich sag, spätestens zur Winterpause ist auch Anfang dann weg, wenn Fortuna Düsseldorf schlau ist. Und es ist jetzt auch fast schon die letzte Möglichkeit, um dann nochmal so richtig anzudocken. 13 Punkte Rückstand auf den dritten Elversberg. Sind viel, sehr, sehr viel in 20 Spielen. Kannst du es aber theoretisch noch aufholen mit einem kleinen Run? Siehe nochmal Hertha BSC Berlin. Aber dafür brauchst du jetzt auch einen Trainer, der taktisch was versteht, der ein gutes Offensivkonzept hat und dadurch die Mannschaft auch voranbringt. Denn Markus Anfang ist für mich immer noch ein Blender. Und zu diesem Satz stehe ich. Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon. Erfunden in Köln. Mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt.
Die große Tornetz-Tipp-Analyse mit eurem Top-Tipper-Tornetzer Jan Klein-Reising.
Herzlich willkommen hier zu die große Tornetz-Tipp-Analyse mit eurem Tornetz-Host Jan Klein-Reising. Wir schauen uns mal meine Tipps an und ich gehe da natürlich auch so ein bisschen auf eure Kritik ein, weil ihr seid Fan von einem bestimmten Verein und dann ist da plötzlich ja einer, der so schlecht tippt aus eurer Sicht, dass es dafür doch nur Kritik geben kann. Deswegen jetzt diese neue Rubrik und wir fangen direkt mal an bei der Partie Hannover 96 gegen Karlsruhe SC. Habe ich 2-1 getippt. Am Ende gewinnt Hannover 96 mit 3-0. Und da würde ich sagen, da habe ich gar nicht mal so schlecht getippt. Aber wo Licht ist, ist auch Schaden am Freitag. Ja, mir wird immer vorgeworfen, ich tippe extra gegen den FC Schalke 04. Das stimmt nicht. Aber ich habe den SC Paderborn deutlich stärker gesehen, als es dann am Ende wirklich waren. Und hab so halt dann 3-0 getippt. Ja, Endergebnis dann am Ende ein 2:1 für den FC Schalke 04. Shame über mich. Da habe ich mich wohl verspekuliert, um es mal ganz freundlich zu sagen. Muss da aber auch im Zuge dessen sagen, dass Paderborn auch sehr ungefährlich war. Ohne mich natürlich da noch zu sehr zu rechtfertigen. Dann haben wir die Partie Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern. Habe ich 2:1 für Lautern getippt. Am Ende gewinnt Braunschweig 2:0. Auch hier wieder sehr enttäuschend vom FCK. Die Braunschweiger haben es dann aber auf der anderen Seite sehr, sehr gut gemacht und deshalb verdient gewonnen. Aber für mich bedeutet das natürlich keine Tipps. Ja, bei der Spielverein Greuther Fürth gegen VfL Bochum 1:1. Ich mag beide Vereine, Bochum. Ihr wisst es, es war mein erstes Spiel, was ich damals live im Stadion gesehen habe. Die Spielverein Greuther Fürth. Ich habe teilweise im Stadion studiert, kenne einige Leute, die auch bei den Kleeblättern arbeiten und habe so dann ein bisschen Hoffnung gehabt, dass man doch noch punkten kann. Am Ende aber ein unterirdischer Auftritt, 3:0 verloren zu Hause und das nach 17 Minuten schon entschieden gewesen ist diese Partie, hat es natürlich nicht besser gemacht. Ja, bei Kiel gegen Hertha, am Ende 1:0 Sieg für die Hertha, ich habe 3:1 getippt, gut, nicht so torreich gewesen, aber die Tendenz stimmt. Stolz bin ich, dass ich auf einen Magdeburger Sieg in den 1. FC Nürnberg getippt habe. Ich habe am Ende 1:0 getippt. Das Spiel ging mit 3:0 aus, aber auch aufgrund der langen Nachspielzeit sind dann ja nochmal 2 extra Tore gefallen. Trotzdem, die Tendenz passt und das stimmt. Schande über mein Haupt. Bielefeld gegen Preußen Münster. Ihr wisst ja, ich bin auch Preußen Münster-Fan. Habe trotzdem 2:1 für Bielefeld getippt im Ostwestfalen-Derby, weil Bielefeld halt auch gut in Form ist und Münster so ein bisschen schwierig oder in der schwierigen Situation ist. Aber genau andersrum. Preußen Münster gewinnt überzeugend bei Arminia Bielefeld. Da dürft ihr mich zu Recht kritisieren. Dann bei der Partie Elversberg gegen Domus Darmstädter. Ja, auch ein bisschen provokativ gegenüber Dome. Habe ich 3:0 getippt für Elversberg. Endstand 0:0. Beide Offensivabteilungen haben sich so ein bisschen neutralisiert, deswegen keine Tore. Ganz stolz bin ich aber, dass ich auf einen 2:1 Sieg für Dresden getippt habe gegen Fortuna Düsseldorf. So ist es auch geschehen, deswegen da habe ich mir ein bisschen Kredit zurückgewonnen. In dem Sinne, hier gibt es dann das ehrliche Feedback von mir auch. Auch wenn ich mal schlecht tippe, dann sage ich es jetzt in dieser Rubrik. Ich hoffe, euch gefällt auch diese Rubrik. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Gebt mir Feedback. Ist auch ganz wichtig, denn das ist auch ein interaktiver Podcast. In dem Sinne, machen wir direkt weiter mit dem Zweitliga-Podcast.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Star des Spieltags ist für mich Thomas Stamm, der Trainer von SG Dynamo Dresden. Thomas Stamm hat nicht nur gegen Fortuna Düsseldorf den ersten Heimsieg in der Saison eingefahren, ein 2:1 Sieg, den sie auch teuer bezahlen mussten, schlussendlich. Aber sie haben es geschafft. Aber nicht nur deswegen ist Thomas Stamm für mich der Star des Spieltags. Nein, denn leider, wie es im Fußball häufiger so ist, gab es kurz vor Spielschluss einen rassistischen Vorfall gegen Emanuel Ioa, einen Spieler von Fortuna Düsseldorf. Dieser wurde gefoult und dann rassistisch beleidigt von Fans von Dynamo Dresden. Bisher konnte noch nicht ausgemacht werden, wie viele es waren und ob diese Person und die Personen schon gefunden und ausfindig gemacht worden. Aber Thomas Stamm hat schon im Interview nach dem Spiel gesagt, dass diese Personen bitte zu Hause bleiben sollen und nicht ins Stadion und auch nicht die Mannschaft unterstützen sollen. Denn sowas hat gar nichts im Stadion zu suchen, sei es auf dem Platz oder neben dem Platz. Sowas hat absolut nichts in der Gesellschaft zu tun. Und sowas finde ich wirklich immer stark, wenn ein Trainer oder generell jemand aus dem Fußball sowas sagt. Und Thomas Stamm dem kaufe ich auch sowas ab. Das hat man wirklich in seinem Gesicht gesehen, wie er sich zusammenreißen musste, da nicht ausfallen zu werden. Ich finde, er hat die perfekten Worte auf so ein Thema gefunden und auch gezielt die Person angesprochen. Und damit auch indirekt gesagt, dass solche Fans keine wahren Fans sind für ihn. Und sowas braucht es einfach häufiger im Fußball, dass auch auf sowas aufmerksam gemacht wird. Das hat Thomas Stamm in diesem Fall getan und dementsprechend der Star des Spieltags.
Klein Racings, Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Bochums Trainer Uwe Rösler. Er hat es geschafft, den VfL Bochum wieder wach zu küssen nach der Tristesse infolge des Abstiegs aus der Bundesliga und dem sehr schwachen Saisonstart. Mit bereits 2 Trainerwechseln ist jetzt wieder etwas wie Euphorie eingekehrt. Rösler hat es geschafft, mit seinem 4-2-3-1-System wieder eine gewisse Grundordnung reinzubringen, Struktur in das Spiel. Und er schafft es, junge Spieler wie ein Kaetan Lenz, wie ein Mats Pannewich, aber vorne auch wie die beiden Leihspieler Kielwetjen und Francis Onyeka wieder richtig in die Spur zu bringen, in die Show, sie zu entwickeln. Drumherum hat er ein stabiles Gerüst gebildet mit Timo Horn. Dazu da mittlerweile auch mit dem Strumpf in der Innenverteidigung. Lenz, bereits erwähnt, als Talent und vorne dann mit einem Onyeka. Das ist eine super Achse, teilweise auch jung, aber trotzdem mit Führungsspielern. Und es passt einfach momentan alles. Uwe Rösler und der VfL Bochum scheint ein Match zu sein. Hat man am Anfang nicht gedacht. Der Ostdeutsche, der lange in England und Dänemark gearbeitet hat, jetzt plötzlich im Ruhrgebiet. Aber irgendwie passt es doch. Und der VfL Bochum entfernt sich jetzt langsam aus der Abstiegszone. Bei der BSC Berlin sehen wir auch, mit einer kleinen Siegesserie kann man auch schnell oben wieder anklopfen. Die Qualität im Kader, um zumindest oben mitzumischen, sehe ich auf alle Fälle. Und das auch dank des neuen Trainers Uwe Rösler. Deswegen auch mein verdienter Klein Racings Großer der Woche. Herzlich willkommen zu den 11 Tornetzern des 14. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga im schönen 3-3-1-3-System, also sexy System. Fangen wir an im Tor mit Ron Torben Hoffmann, Keeper von Eintracht Braunschweig, 0 gespielt, gute Leistung gezeigt. Der Ex-Schalker zeigt also, dass er einer der Top-Keeper in der zweiten Fußball-Bundesliga ist. Da vorne der Dreierkette. Wie bereits der letzten Woche, Alexander Rossi-Ball von Dynamo Dresden mit verantwortlich für den Aufschwung der Elbstädter. Als Mittelmann der Dreierkette Virgil Hita von Hannover 96 und dazu Maximilian Wittig, Vorlagengeber vom VfL Bochum, eigentlich ein Linksverteidiger. Bei uns ist er der rechte Mann in der Dreierkette. Davor auf den Schienenpositionen Alexander Neuenberger vom 1. FC Magdeburg und Max Marie von Eintracht Braunschweig. Und dazwischen der Sechser Ibrahima Sissoko. Startelf Comeback, 2 Hütten gemacht beim 13-0 Auswärtssieg der Bochumer in Fürth. Also besser geht's nicht. Auf der 10 dann Asiko Nkili von Hannover 96. Die Leihgabe des FC Bayern München, 2 Torvorlagen. Und hat ordentlich Spaß gemacht, ihm zuzuschauen beim souveränen 3-0-Sieg der Niedersachsen zu Hause gegen den Karlsruher SC. Als Halbstürmer oder falsche Neun, wie auch immer man es bezeichnen möchte, dann Kenan Karaman, Siegtorschütze für den FC Schalke 04, beziehungsweise mitverantwortlich für den Sieg beim 2-1-Erfolg gegen den SC Paderborn. Und die beiden Flügelstürmer Mateusz Zukowski vom 1. FC Magdeburg, 2 Hütten erzielt beim 3-0-Sieg. Also da kann sich FCM-Trainer Patrick Sander beim Polen bedanken. Und dazu noch Mustafa Bundu, der Außenstürmer von Hannover 96. Das sind also die 11 Tornetzer des 14. Spieltags. Grafisch könnt ihr diese dann ab 20 Uhr an diesem Montag auf meinem Instagram-Account _Tornetz_sehen. In dem Sinne, machen wir mal weiter. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder, wenn wir dann den 15. Spieltag in der zweiten Liga besprechen. Also so langsam gehen wir auf die Zielgerade im Kalenderjahr 2025 zu. Vergesst nicht, von montags bis freitags gibt es auch immer noch 90 Grad der Fußball-Ecken-Talk. Da berichte ich über aktuelle Ereignisse in der Welt des Fußballs. Immer so zwischen 18 und 20 Uhr auf meinem Instagram-Account, der auch in den Links verlinkt ist und auch in den Shownotes zu finden. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und seid nett zueinander. Ciao, ciao, euer Tornetz-Host Jan Klein-Riesing.